Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo zusammen, und mir ist wichtig zu betonen vorweg, es geht in dieser Folge nicht darum, zu Drogenkonsum aufzufordern oder zu sagen, Drogen lösen alle Beziehungsprobleme, das absolut nicht. Aber es gibt Menschen, die in einer Paarbeziehung gemeinsam Erfahrungen machen, eben mit illegalen Rauschmitteln, und die sagen davon, das hat uns wirklich in der Beziehung geholfen. So war es zumindest bei Tim. Er und seine Frau waren 15 Jahre zusammen, davon 12 Jahre verheiratet, haben Kinder bekommen und dann nach einer großen Krise sich getrennt. Und Tim erzählt uns, ja, wie sie wieder zusammengekommen sind. Und weil er anonym bleiben will, ist der Name geändert und die Stimme, die wird auch nachgesprochen.
Beziehungsgespräche auf MDMA waren nach unserer Trennung der letzte Versuch, in unsere Beziehung zu investieren. Und das hat unsere Ehe gerettet. Wir sind so wieder zusammengekommen.
Wir hören gleich mehr von Tim und seiner Erfahrung mit MDMA. Und wir ordnen das Ganze medizinisch auch ein mit der Ärztin Annika Döll. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
MDMA, also was das genau ist, wie das genau wirkt, das besprechen wir in dem medizinischen Teil, aber es gehört zur Gruppe der Amphetamine, kennen viele als Partydroge, bekannt auch als Ecstasy lange Zeit. Also das zu kaufen oder konsumieren ist seit Mitte der 80er Jahre ungefähr in Deutschland illegal. Tim hat es aber konsumiert, zusammen mit seiner Partnerin, da waren die beiden eigentlich schon getrennt. Cleo Libro, Autorin mit Fokus auf Sexualität, hat mit Tim für uns gesprochen. Cleo, was ist denn bei dem Paar genau vorher passiert, bevor sie sich eben für Gespräche auf MDMA entschieden haben?
Bei den beiden ist, glaube ich, etwas passiert, was viele andere Paare auch kennen. Und zwar der Stress und die Konflikte des Alltags sind irgendwann zu groß geworden. Und trotzdem er und seine Frau sich noch liebten, waren sie einfach nicht mehr glücklich mit ihrem Leben. Sie haben natürlich trotzdem versucht, es mit klassischen Therapieformen wieder hinzukriegen. Sie waren einzeln und auch gemeinsam als Paar in Therapie. Und das half ihnen auch, also ihre Konflikte so vom Kopf her zu verstehen. Aber es hat ihnen nicht wirklich dabei geholfen, die emotionalen Knoten miteinander zu lösen.
Wir haben uns im Alltag mit bestimmten Triggern gegenseitig so genervt, dass wir einfach zugemacht haben beim Streiten. Wir konnten diese Mauern zwischen uns nicht mehr einreißen.
Also haben sie sich dann doch getrennt, obwohl sie sich noch liebten. Und dann aber nach einem Dreivierteljahr festgestellt, so richtig ohne einander können und wollen sie eigentlich auch nicht. Deshalb haben sie sich wieder versucht zu daten, aber diese alten Konflikte und die Mauern, von denen Tim spricht, die kamen einfach super schnell wieder zurück. Und dann hat Tims Frau tatsächlich mit einer befreundeten Paarcoachin gesprochen und den Tipp bekommen, dass sie es vielleicht mal mit einer Aussprache auf MDMA probieren könnten, wenn sie sich das zutrauen. Und dann beide halt vielleicht besser ihren Kopf mal ausschalten könnten.
Okay, hatten die beiden denn vorher schon je Erfahrungen mit solchen bewusstseinserweiternden Substanzen gemacht?
Nee, also Tim meinte, deshalb wussten sie auch gar nicht, was sie erwarten sollten. Und eigentlich war auch einfach nur geplant, dass die Droge ihnen die Möglichkeit gibt, mal ein besonders offenes Gespräch miteinander führen zu können und halt wirklich sich liebevoll voneinander als Paar zu verabschieden. Tim ist dann auch der Ansicht gewesen, dass so die gemeinsame Vorerfahrung mit klassischen Psycho- und Paartherapien einen wirklich wichtigen und grundlegenden Einfluss auch hatte auf ihr Gespräch.
Klassische Therapieformen haben gute Voraussetzungen für unsere Beziehungsarbeit auf MDMA geschaffen. Man muss ein gewisses Repertoire für die Kommunikation und die Reflexion mitbringen, um sich auch ganz grundsätzlich einander wieder nähern zu können.
Und wie sieht das aus? Hatten die beiden gar keine Angst vor Nebenwirkungen?
Tim erzählte, dass sie es halt wirklich als so allerletztes Mittel gesehen haben. Und er hat natürlich ein bisschen zur Wirkung von MDMA vorher recherchiert. Und hat sich höchstens so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, wie wird denn so der Kater eigentlich sein am nächsten Tag. Und sie haben sich trotzdem dann ziemlich schnell dazu entschieden, dass sie der Sache eine Chance geben möchten.
Und dann diese erste Erfahrung, die sie zusammen dann hatten mit MDMA, mit dieser Aussprache, wie lief das ab?
Ja, sie haben sich Zeit zu zweit alleine genommen, also ganz viel Zeit. Und Tim hat gesagt, es war am Anfang relativ holprig. Sie hatten recht viele Unsicherheiten natürlich und Anwendungsfehler, könnte man sagen. Also sie wussten zum Beispiel nicht, wie schnell wirkt denn, also setzt die Wirkung denn ein bei ihnen gegenseitig. und das hatte dann zur Folge, dass er schon eine halbe Stunde high war, bevor es bei ihr überhaupt anfing zu wirken. Aber als es dann losging bei beiden, dann ging alles plötzlich sehr schnell.
Wie nach einem Fingerschnipsen waren wir offen und super liebevoll miteinander. Ich fühlte mich von Liebe durchflutet und konnte spüren, wie leid mir manche Dinge tun, die in den letzten Jahren passiert sind. Ich wurde sehr kommunikativ. Alles, was mich sonst abhält zu kommunizieren, war weg. Da waren keine Schranken mehr, die sofort zugehen, wenn man alte Konflikte anspricht.
Er erzählt, dass sie sich beim ersten Mal tatsächlich 4 Stunden auf dem Boden sitzend umarmt haben und dass die Wirkung der extrem offenen Gespräche wirklich sehr nachhaltig war.
Es ist nicht so, dass du MDMA nimmst, dann 6 Stunden Liebe fühlst und danach wieder Alltag wie vorher herrscht. Die offenen Gespräche wirken wochenlang nach und verändern die Kommunikation und das Miteinander nachhaltig. Wir streiten jetzt anders. Besser. Wir nehmen eher die Sicht des anderen ein und verstehen nicht nur, sondern fühlen auch, wo das Problem ist. Allerdings ist es schwer zu sagen, ob das von MDMA kommt oder weil wir den liebevollen Umgang miteinander wiedergefunden haben.
Tatsächlich hatte Tim danach sogar gar keinen Kater, aber seine Frau spürte so ein paar Nebenwirkungen, hat er mir erzählt. Trotzdem war es für beide allerdings nicht so schlimm wie ein Kater von Alkohol.
Okay, und dieses, ich sag jetzt mal, erste Mal, diese Erfahrung ist jetzt fast ein Jahr her. Hat Ihnen denn diese Beziehungsarbeit eben auf MDMA langfristig auch helfen können und haben Sie das dann wieder genommen?
Tatsächlich machen die beiden das seitdem ziemlich regelmäßig. Tim sagt so, circa alle 3 Wochen haben sie solche Sessions, wie sie das nennen. Und sie probieren dabei jetzt auch immer wieder neue Sachen aus. Also manchmal nimmt nur eine oder einer von beiden die Droge und der andere bleibt so als Trip-Sitter sozusagen nüchtern und passt auf. Manchmal spielt Bewegung, wie zum Beispiel Stretching, eine Rolle. Und seit der circa 5. Session haben sie auch dabei dann immer mal wieder Sex. Und auch wenn Tim sagt, dass es nicht immer sexuell wird, weil er zum Beispiel manchmal auch wegen der Wirkung keine Erektion bekommen kann, dann trauen sie sich trotzdem in dem Bereich jetzt auch offener miteinander zu teilen, was sind denn so eigentlich ihre sexuellen Wünsche. Also sie haben sich zum Beispiel in über 10 Jahren Beziehung vorher nie getraut, gegenseitig zu sagen, dass sie neugierig werden, mal das Spiel mit der Machtdynamik beim Sex auszuprobieren. Und ja, das trauen sie sich jetzt währenddessen. Also sind Tim und seine Frau eigentlich generell sehr positiv davon beeindruckt, was die Gespräche auf MDMA für ihre Beziehung getan haben und dass sie das auch wieder mehr zusammenwachsen ließ, sodass sie heute wieder ein Liebespaar sind. Und Tim wünscht sich, dass es auch in klassischen Psychotherapieformen wenigstens mal vorsichtig ausprobiert werden könnte, so bewusstseinserweiternde Drogen wie MDMA als Hilfsmittel einzusetzen, weil er denkt, da könnten der ein oder andere Mensch von profitieren. Aber letztlich sagt er, Sex hat er dann doch lieber nüchtern.
Okay, danke Cleo und auch danke vor allen Dingen Tim, dass er dir das Ganze anvertraut hat und wie der Stand eben in der Forschung und Medizin gerade in Bezug auf MDMA ist und auch noch mehr über wirklich mögliche Nebenwirkungen. Das hören wir gleich als nächstes. Also wie wirkt MDMA genau auf medizinischer Ebene? Damit hat sich auch die Ärztin Annika Döll aus Xanten näher beschäftigt. Sie ist auch Sexualmedizinerin und Paartherapeutin. Hallo Annika.
Ja, hallo. Ich bin noch Sexualmedizinerin in Weiterbildung. Ich arbeite seit circa 2 Jahren im Bereich der Paartherapie, vor allen Dingen im Bereich Sexualmedizin und betreue da verschiedene Paare. Und mir ist aufgefallen während dieser Arbeit, dass einige Paare berichtet haben, dass sie unter MDMA gemerkt haben, dass sie miteinander viel besser sprechen können. Und das ist auch nachvollziehbar, denn letztendlich ist MDMA ja eine Substanz, die euphorische Effekte erleben lässt.
Also darauf will ich genau mit dir schauen. Also wir schauen auch auf die möglichen negativen Nebenfolgen, aber erstmal, was kann MDMA an wirklich positiven Dingen in uns auslösen? Also warum fühlt jetzt, wir haben gerade die Geschichte von Tim gehört, er und seine Partnerin, warum fühlen die sich näher, nachdem sie MDMA konsumiert haben? Auch, dass das in den Alltag hineinstrahlt, jetzt nicht nur an dem einen Abend oder so. Wie kann man das auf medizinischer Ebene erklären?
Ja, also MDMA ist auch bekannt als Ecstasy, ist eine Abkürzung für 3,4-Methylen-Dioxymethamphetamin und bewirkt vor allen Dingen eben eine Serotoninfreisetzung und Serotonin ist ein Neurotransmitter, der mit dem Gefühl eben von Wohlbefinden, Glück und emotionaler Nähe verbunden ist. Und das führt zu den typischen euphorischen, empathogenen Effekten von MDMA, wie zum Beispiel, dass man sich verbunden fühlt emotional, dass man eine gesteigerte Sinneswahrnehmung hat und eine allgemein positive Stimmung. Außerdem bewirkt MDMA auch noch eine Freisetzung von Dopamin und Noradrenalin. Und das führt dann zu einer erhöhten Energie, Wachsamkeit und eigentlich so ein allgemeines Gefühl von Aufregung oder Euphorie. So ein bisschen sind es die ähnlichen Transmitter, die freigesetzt werden, wenn wir verliebt sind. Was auch dazu führt, eben, dass Ecstasy auch allgemein als Liebesdroge bekannt ist. Und diese starke erhöhte Freisetzung eben von diesen Transmittern führen dazu, dass man eine Empathie fühlt und soziale Verbundenheit verstärkt wird. Und deshalb ist MDMA auch eben so eine empathogene Droge. Und viele KonsumentInnen berichten eben von einem gesteigerten Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden und tiefere emotionale Gespräche zu führen. Das ist die typische Wirkung von MDMA.
Wenn du sagst, es ist auch ähnlich wie die Bereiche, die stimuliert werden oder die Hormone, Botenstoffe, die freigesetzt werden, wenn wir so verliebt sind am Anfang, dann ist das ja, ich habe mal gelesen, das sind auch die ähnlichen Hirnareale wie beim Kokainkonsum, die da stimuliert sind. Und das ist doch auf Dauer nicht gesund. Was ist mit dem Aspekt? Also was ist, wenn wir uns auf Dauer so ein Hoch und so einen Kick holen?
Also das Problem ist eben, sind halt nicht nur die Langzeitwirkung, sondern also auch die Kurzzeitwirkung können das Problem sein. Ne? Also Langzeitwirkung bedeutet, also der regelmäßige Konsum von MDMA kann eben auch zu einer Abnahme von diesen Serotoninspeichern im Gehirn führen, was dann langfristig auch eine Auswirkung auf die Stimmung hat. Und es gibt eben Hinweise darauf, dass ein häufiger Gebrauch auch neurotoxische Effekte hat. Und das ist natürlich eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Ne? Kurzfristigen Gefahren können zum Beispiel auch eine Überhitzung sein, Herz-Kreislauf-Probleme, Dehydrierung oder akute toxische Reaktionen. Und gerade wenn es eben darum geht, es häufiger zu konsumieren, dann kann es halt eben auch zu einem sogenannten Serotoninkater kommen. Also, dass danach dann bei einem starken Abfall des Serotonins im Gehirn dazu führt, dass eine depressive Verstimmung eigentlich vorliegt oder Angstzustände und eine erhöhte Reizbarkeit gegeben ist. Das heißt, also die Wirkung ist gar nicht so ganz ohne. Deshalb würde ich niemandem raten, das einfach unkontrolliert zu nehmen, weil eben die Gefahr einfach von diesen Nebenwirkungen relativ hoch ist.
Wenn du jetzt hörst, so ein Paar wie bei Tim und seiner Partnerin haben jetzt so seit einem Jahr damit angefangen und haben fast so einen Rhythmus von jede dritte Woche, passiert das vielleicht auch nicht beide, sondern einer von beiden oder eine von beiden. Hast du dann das Gefühl, und eben nicht kontrolliert, nicht begleitet medizinisch, würdest du dann sagen, das ist eigentlich vielleicht so was, wo man schon aufpassen müsste? Wobei halt wiederum Menschen auch sagen, naja, die einen nutzen Alkohol als Droge, das ist ja auch eine Form von Beeinflussung. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie für Drogen oder vor allem nicht für illegale Drogen plädieren, aber ich will nur sagen, ne, das ist ja erwachsene Menschen, die diese Entscheidung für sich treffen. Also wie bewertest du das?
Ja, letztendlich ist so natürlich, jeder Tropfen Alkohol ist letztendlich auch schädlich. Es ist jetzt auch eine neue Studie rausgekommen, die eben auch bewertet, dass es eben keinen guten Konsum gibt von Alkohol. Letztendlich ist es so, dass es nicht zugelassen ist, ne? weder als Medikament in der Paartherapie noch als legale Droge. Ne? Und deshalb würde ich auch sagen, wir sind natürlich aus dem medizinischen Bereich auch immer auf viele Studien angewiesen. Und es gibt leider einfach im Moment noch keine Studien, die wirklich sagen, dass es total sicher ist. Und deshalb würde ich eben davon abraten, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, genau.
Aber es ist halt so, dass es auch eine Zeit gab, wenn wir jetzt mal zurückgucken in die Geschichte, so in den 70er, 80ern, wo eben man mit solchen psychoaktiven Substanzen wie zum Beispiel MDMA oder Ecstasy oder auch LSD mehr ausprobiert hat, bevor es illegal wurde. Was weiß man aus der Zeit?
Genau, also ja, in den 1970ern und in den frühen 80er Jahren eigentlich wurde MDMA auch in den USA schon von einigen Therapeuten experimentell benutzt, in der Paar- und Psychotherapie. Und 1985 wurde es dann illegalisiert. Damals haben Therapeutinnen davon berichtet, dass es positive Effekte hatte, also besonders hinsichtlich eben der Offenheit und emotionalen Intimität zwischen den PartnerInnen. Und das ist ja auch wirklich zu vollziehen, weil eben in der Paartherapie das eben sich nicht öffnen, ist eben ein zentrales Problem in vielen Beziehungen. Und die Basis eben für eine gute Paartherapie ist eine gesunde Kommunikation und Vertrauen und emotionale Intimität. Und eben dieser, also der Einsatz damals von MDMA in der Paartherapie ist natürlich ein Bereich, der einfach noch ganz viel Forschung braucht. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass eben diese empathogenen und bindungsfördernden Eigenschaften helfen können, so tief verwurzelte Beziehungsprobleme anzugehen, weil es eben die Offenheit fördert und eine tiefere emotionale Kommunikation ermöglicht, wie jetzt bei dem Paar ja auch das der Fall war. Dieses Öffnen dieser Menschen unter MDMA, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, öffnen die sich dann auch ohne Substanz besser? Das ist ja auch nicht unbedingt bei jedem gegeben. Und es könnte zum Beispiel auch sogar sein, dass unter der Substanz eventuell gute Erfahrungen gemacht werden und dass dann eben auch wie bei dem Paar jetzt auch eine Öffnung ohne Substanz besser möglich ist. Problematisch könnte aber sein, dass man auch während MDMA konsumiert wurde, letztendlich man später dann das Gefühl hat, es wurde mehr preisgegeben, als im Nachhinein dann für angemessen gehalten wird. Zum Beispiel, wenn man sich dabei unwohl fühlt, dann spricht man im therapeutischen Kontext so von der Überoffenheit oder Selbstoffenbarungsreue. Und dieses Gefühl kann zum Beispiel auftreten, wenn man zu viele persönliche oder intime Details teilt und später das Gefühl hat, sich zu sehr zum Beispiel exponiert zu haben. Und das kann als emotionale Nacktheit oder Verletzlichkeit beschrieben werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man dann damit um?
Vor allem, wenn man das nicht betreut macht. Ne? Klar, wenn man das jetzt im Rahmen von Forschung oder in der Form von Paartherapie machen würde, dann würde das anders aufgefangen werden. Ne?
Genau. Ja, und es gibt jetzt aktuell halt schon auch einige wachsende Forschungen, die speziell eben den Einsatz von MDMA in der Paartherapie untersucht. Vor allen Dingen ist es die NGO MAPS, das ist die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Die führen derzeit auch in Kooperation zum Beispiel mit der Charité Berlin einige Studien durch. Die konzentrieren sich zwar hauptsächlich eigentlich auf posttraumatische Belastungsstörungen, zeigen aber auch eigentlich, dass MDMA als das Vertrauen und die emotionale Nähe zwischen den TeilnehmerInnen erhöht.
Wenn du sagst, dazu wird schon geforscht, ist das dann was, wo man sich vorstellen kann, das kann dann auch weiterentwickelt irgendwann mal wirklich zum Einsatz kommen auf weiter Fläche?
Ja, das ist total spannend, weil es gibt ein Medikament, was auch beforscht wird tatsächlich, was eben auch innerhalb dieser Studie beforscht wird. Das Problem ist dabei, dass jetzt aktuell die FDA, das ist die Zulassungsbehörde in den USA, die hat es jetzt im Juni, hat die das nicht zugelassen, also den Zulassungsantrag abgelehnt, wo es um die Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung ging. Und die Ablehnung kam eigentlich durch eine Empfehlung von einem Expertengremium zustande. Die haben kritisiert, dass das Medikament zu viel Nebenwirkungen eben zeigt und die Wirksamkeit noch nicht zuverlässig eigentlich nachgewiesen werden kann. Also es fehlt noch immer an Studien und die Datenlage ist eben noch nicht ausreichend. Mhm. Wobei wir aber auch sehen, dass zum Beispiel Australien, das ist das erste Land, was im Juli 2023 MDMA in der Psychotherapie zugelassen hat, allerdings nur unter strengen Auflagen und in einem klinischen Umfeld. Also innerhalb von Studien ist es tatsächlich in Deutschland so eben an der Charité auch, dass es zugelassen ist. Aber eben für den breiten Markt oder innerhalb von der Psychotherapie ist es aktuell noch nicht zugelassen.
Lass uns noch einmal konkret wirklich über diese Nebenwirkungen sprechen. Also es gibt ja im Grunde auch, also einmal gibt es den Fakt, was für ein MDMA bekomme ich da? Also wie rein ist das oder ist das gestreckt und so weiter? Das sind ja auch nochmal so Aspekte, die man sich angucken muss. Was hat man da überhaupt wirklich für eine Substanz, die man zu sich nimmt? Aber es ist ja auch so, dass nicht jeder Personentyp wirklich, auch in der klinischen Forschung wahrscheinlich, werden bestimmte Personengruppen ausgeschlossen, oder?
Genau, das ist halt auch ganz wichtig zu wissen. Also einmal ist es so, dass es vor allen Dingen auch ein Problem gibt, was die Kombination mit anderen Drogen angeht. Eben im Party-Kontext wird es ja ganz oft mit Amphetaminen zum Beispiel zusammen eingenommen. Man weiß nicht wirklich, wie rein ist das MDMA. Das ist ein großes Problem natürlich, wenn man das auf illegalen Wege sich beschafft. Und gerade wenn zum Beispiel noch weitere Substanzen eingenommen werden, zum Beispiel SSRIs, also bestimmte Antidepressiva bei Depressionen, dann erhöht das Risiko für ein sogenanntes Serotonin-Syndrom durch MDMA. Und das ist ein ziemlich gefährliches Syndrom, was halt ausgelöst werden kann. Und auch andere Substanzen wie zum Beispiel Amphetamine oder Tramadol, zum Beispiel ein starkes Schmerzmittel oder Mauhämmer, wenn die zusätzlich eingenommen werden, dann ist das sehr gefährlich und absolut davon abzuraten. Des Weiteren eben auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. MDMA kann zu einer erhöhten Herzfrequenz und einem erhöhten Blutdruck führen, was zum Beispiel für Menschen mit bereits bestehenden Herzproblemen oder einem Schlaganfallrisiko einfach deutlich gefährlich ist. Und deshalb muss man einfach diese Gefahren sehen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum das die FDA nicht zugelassen hat.
Du arbeitest seit 2 Jahren eben auch als Paarberaterin. Und gab es da eigentlich auch in den Gesprächen schon mal Paare, die dir davon erzählt haben, dass sie gemeinsam zum Beispiel MDMA bewusst als Beziehungsgesprächsanstupser konsumiert haben? Vielleicht eben auch in Krisensituationen, wo sie nicht genau wussten, wie können wir uns öffnen?
Also so direkt noch nicht. Ich habe Paare, die berichtet haben, dass sie, während sie das im Party-Kontext eingenommen haben, dass sie besser miteinander sprechen konnten und dass es für die so gefühlt war, als hätten die eine kleine Paartherapie gemacht. So war das, so wurde das berichtet, was auch ja wirklich nachzuvollziehen ist, dass jetzt Menschen das gezielt für die Paartherapie eingenommen haben, das habe ich jetzt bisher noch nicht so erlebt. Und das würde ich auch nicht empfehlen.
Aber jetzt trotzdem so in Zukunft, vor allem wenn du dir die Forschungslage anguckst, könnte es doch sein, dass man halt merkt, okay, so eine Droge, die auf unsere Hormone so Einfluss nimmt, dass wir wiederum eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, die uns in der Beziehung zusammenführen könnte, also alles auch mit viel Konjunktiv, dass das zum Beispiel begleitet innerhalb einer Therapie irgendwann in Zukunft möglich sein könnte, wohl dosiert, kontrolliert und so weiter.
Auf jeden Fall, das ist total spannend und man sieht ja auch wirklich, dass die Verwendung von MDMA eben in der Paartherapie einfach vielversprechende Ansätze zeigt in den Studien, um eben Paaren zu helfen, emotionale Barrieren zu überwinden und eben tiefere Verbindungen einzugehen. Und diese Studien und auch viele Erfahrungsberichte eigentlich deuten ja auf potenzielle Vorteile hin, insbesondere nochmal, um zu betonen, die Förderung eben von Offenheit, Vertrauen und Empathie eben. Allerdings sind einfach weitere Forschungen nötig und notwendig, um die Wirksamkeit eben und die Sicherheit in diesem speziellen Bereich vollständig zu verstehen. Und kritisch sind eben die Nebenwirkungen zu betrachten und dass MDMA eben nicht für jeden geeignet ist. Ich finde, eine gute Paartherapie sollte immer dazu führen, dass sich die PartnerInnen gegenüber eben öffnen können. Und das sollte eigentlich auch ohne Drogen möglich sein. Und ich persönlich bin der Meinung, dass diese Erfahrungen dann auch nachhaltiger und besser auf den Alltag zu übertragen sind.
Sagt Medizinerin, Sexualmedizinerin angehende und Paartherapeutin Annika Döll. Dankeschön für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Ja, sehr gerne.
Nachdem er jahrelang auf Dating-Apps unterwegs war, nach der Suche nach einer festen Beziehung, hat Louis jetzt seine Liebe ja gefunden. Am Ende nicht online, ja, sondern über einen Freundeskreis. Louis und seine neue Freundin, die wurden verkuppelt, sind jetzt seit mehreren Monaten zusammen und sehr glücklich. Das Einzige, was für beide nicht so optimal ist, zwischen ihnen liegen mehrere 100 Kilometer. Es ist eine Fernbeziehung. Also Louis' neue Liebe lebt am anderen Ende von Deutschland und die beiden können sich nicht so oft sehen. Und wenn sie sich dann sehen, dann auch nicht wirklich ganz allein, denn die Freundin von Louis, die ist Mutter, hat ein 3-jähriges Kind. Und wie ist das eigentlich, wenn man eben eine Frau mit Kind datet? Wie ist das fürs Liebesleben, aber auch fürs Sexleben im Alltag? Das erzählt uns jetzt Louis. Er hat nämlich in den letzten Wochen viel Zeit mit der Freundin und ihrem Kind verbracht.
Deswegen kam es auch, dass ich jetzt ja öfter mal bei ihr war, weil ich halt einfach aktuell gerade mehr Flexibilität drin hatte und dann auch direkt sozusagen in dem kleinen Familienleben mit drin war. Und das war schon auch ziemlich haarig, sag ich mal. Ja, diese ganze Umstellung sozusagen, ne, von okay, du bist irgendwie ein Single, wohnst alleine, kannst mehr oder weniger tun oder lassen, was du willst, wann du es willst, wo du es willst, zu okay, es schreit halt morgens einfach ein Kind und du bist dann halt wach und dann kannst du halt auch aufstehen oder du kannst halt liegen bleiben, aber wenn du liegen bleibst, ist es halt auch in keinster Weise erholsam. So, ne? Und entsprechend ist es eine große Umgewöhnung, wo man auch erstmal mit klarkommen muss. Also das war jetzt in der Zeit, wo ich bei ihr war, das waren 3 oder 4 Wochen am Stück, habe ich auch gemerkt, in der ersten Woche war ich größtenteils Matsch und man hat natürlich auch nicht so viel Zeit, sich mit Freunden zu connecten. Wenn ein Kind aus der Kita kommt, dann ist erstmal Alarm, bis es dann irgendwie im Bett ist und dann ist man eigentlich auch selber größtenteils fertig. Und das ist halt schon eine krasse Umgewöhnung. Die hast du auch vorher auch gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ich sage, okay, da ist halt auch das Kind und du gehst halt hin. Kein Problem. Aber ja, das ist halt einfach nochmal ein anderes Erregungslevel, sag ich mal. Gleichzeitig kriege ich jetzt natürlich auch ganz viele schöne Momente. Ne? Also irgendwie auf den Spielplatz gehen, ist jetzt kein klassisches Date, aber ist natürlich auch witzig. Ja, man unternimmt halt was in dieser Dreierkonstellation. Ich habe jetzt bewusst gerade noch nicht Familie gesagt, weil das sich, glaube ich, auch erst so entwickeln muss. Ne? Für das Kind, keine Ahnung, ist man dann ja natürlich eher sowas wie ein cooler Onkel, vor allen Dingen, wenn man ja nicht immer da ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man da irgendwie zu dem Kind eine Bindung aufbaut, weil das natürlich auch Teil vom Leben der Mutter ist. Ne? Ob die Kinder Auswirkungen auf das Sexleben haben, ich würde sagen, die Auswirkungen sind erstmal eher logistischer Natur. Also im Sinne von, hey, wir können jetzt nicht so lange machen, weil gleich müssen wir ja wieder zum Kindergarten und irgendwie abholen. Oder es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen man dann sozusagen mehr Zeit für Liebe hat, weil eben Kinder aus dem Haus sind. Und dass man das dann irgendwie so ein bisschen timen muss. Es ist ja auch so, ja, vor allen Dingen so amerikanischen Serien, da wurde irgendwie so ein großes Ding irgendwie daraus gemacht, dass man die Kinder kennenlernt oder so. Und ich kenne das zum Beispiel auch noch, bin ja selber Scheidungskind, irgendwie die Kinder kennenlernen. Und da gab es auch so ein richtig großes Meeting, wo dann beide Eltern irgendwie mit ihren Partnern kamen so und sich da irgendwie komplett so gegenseitig kennengelernt haben. Das war hier gar nicht so. Ne? Ich bin einfach irgendwie irgendwann mal durch die Tür getreten und war dann halt irgendwie da. Wie so ein Dreijähriger ist halt erstmal so ein bisschen schüchtern, ne? Aber irgendwie 2-3 Mal irgendwie Wimmelbuch machen und dann läuft es eigentlich. Der Plan oder die Idee ist schon, dass irgendwie dann mal zusammengezogen wird, aber wo und wann steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also da gibt es halt so ein paar lose Ideen, die halt irgendwie auch darauf aufbauen, wann es logistisch am besten passen würde. Aber da hängt, glaube ich, noch ganz schön viel dran, wie zum Beispiel Kinder. Ne, also wo geht der Kleine jetzt irgendwie, geht er ja gerade noch in den Kindergarten, wo geht er dann zur Schule, da muss man das auch ein bisschen timen, ne, dass irgendwie vielleicht Einschulung irgendwie ein guter Zeitpunkt wäre für einen Umbruch. Dann wäre auch die Frage, wo man hinzieht. Ja, da hängt einfach viel Logistik hinten dran, was man sich genau überlegen muss. Aber genau solche Sachen sind, glaube ich, auch ein Anzeichen dafür, dass es der richtige oder die richtige Partnerin ist, weil so langfristige Überlegungen kann man dann ja auch einfach gut ansprechen.
Das ist wirklich schon sehr in die Zukunft gedacht und sehr spannend auch. Und übrigens, wir haben schon auch Folgen zu Daten mit Kind und vor allem in einer darüber gesprochen, dass die andere Seite mal mehr zu Wort kommt. 2 Frauen, die Kinder haben und als Alleinerziehende ihr Datingleben so ein bisschen beschreiben, auch Tipps geben. Wie geht man gerade eben beim Online-Dating zum Beispiel besser vor, wenn man ein Kind hat? Und was mir da noch im Kopf geblieben ist, ich werde euch auf jeden Fall diese Folge auch in den Shownotes verlinken, aber ein Tipp war so, nicht lange hin und her schreiben, wenn man jemanden wirklich sympathisch findet, schnelles Date ausmachen, am besten, jetzt kommt's, in der Mittagspause, weil man ja dafür dann eben nicht extra Geld für Babysitter ausgeben muss. Und dann kann man gucken, in welche Richtung es geht und nach Date Nummer 3 oder 4 oder 5 kann man ja dann immer noch einen Babysitter engagieren. So, die Folge auch in den Shownotes. Ich bin Shanli Anwar, danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.